NDR Kultur. Das Gespräch.
Mit Verena Gonsch. Künstliche Intelligenz, Klimakrise, autoritäre Regime. Was wie aktuelle Schlagzeilen klingt, ist längst auch Stoff für große Science-Fiction-Erzählungen. Doch was sagt es über unsere Gegenwart aus, wenn Zukunft auf der Leinwand fast nur noch als dystopischer Albtraum erscheint? Meine heutige Gesprächspartnerin bringt da frischen Wind ins Denken. Isabella Herrmann ist Politikwissenschaftlerin und Science-Fiction-Expertin. Sie analysiert, was Science-Fiction über unsere Zeit verrät und fordert. Wir brauchen neue Zukunftsbilder, weniger Weltuntergang, mehr Hoffnung, mehr Möglichkeitsräume. Warum sie in der Science-Fiction nicht nur Eskapismus, sondern politische Analyse und gesellschaftliches Frühwarnsystem sieht, und was es braucht, damit Utopien wieder salonfähig werden, das bespreche ich jetzt mit ihr. Als erstes habe ich sie gefragt, was dystopische Geschichten über unsere Gesellschaft aussagen.
Also dystopische Geschichten ist ja zunächst mal ein Spiegel der Gegenwart. Also was alles im Moment für Ängste herrschen, und das sieht man eben auch ganz gut, dass seit den 2000er Jahren auch die Produktion in der westlichen Welt von Dystopien in die Höhe geschnallt ist. Und ab 2000 haben wir erstmal 9/11, den Terroranschlag, ne, dann wurde die ganzen wissenschaftlichen Resultate hinsichtlich des Klimawandels, die kamen auch in Mainstream. Dann hatten wir eine diverse politische Umbrüche. Der technologische Fortschritt ging so richtig los mit der Digitalisierung und dann der KI-Entwicklung. Dann hatten wir jetzt eben jüngst eine Pandemie, dann die ganzen neuen Kriege in Europa. Also da kann man schon sehen, seit den 2000ern gibt es eben viele negative Ereignisse, die dann in solche Geschichten erstmal gespiegelt werden. Also das ist zunächst mal ein Indikator, vor was sich die Menschen auch fürchten und was man verarbeitet. Und durchaus auch eine Einladung zum Handeln, also dass man es vielleicht anders machen könnte.
Mhm. Aber erstmal ist es ja auch erschreckend, ne? Also die Generation, die jetzt 2000 geboren ist, die hat zum Beispiel dann jede Menge Tribute von Panem gehabt, ne? Das ist ja eine Welt, die schon fast zerstört ist und wo dann sozusagen eine Heldin, ein Held sich da durchkämpft. Am Schluss ist die Welt ja nicht lebbarer oder es ist nicht das Paradies zurück, sondern es ist schon sehr dystopisch.
Genau, das ist, worauf Sie auch anzielten, so. Solche Geschichten, die können natürlich dann auch selbstverstärkend wirken. Und da gibt's auch in der Forschung nicht unbedingt eindeutige Ergebnisse, dass man sagt, wow, sowas regt dann zum Handeln an, und man versucht sich dann zu engagieren. Oder andererseits, das ist eigentlich so eine Hoffnungslosigkeit oder so ein Pessimismus, so ein Fatalismus auch, also diese Idee, es kann überhaupt gar nicht besser werden, noch bestärkt. Und das ist dann natürlich die andere Seite dieser negativen Geschichten, dass man ständig mit denen umgeben ist und dann gar nicht mal denkt, ich kann die Zukunft noch verändern, sondern es wird ja eh alles schrecklich. Am besten, also brauche ich eigentlich gar nichts mehr machen.
Kommen wir nochmal zurück zu wichtigen Science-Fiction-Filmen. Also viele haben ja jetzt mehrere Serienfolgen von Margaret Atwood gesehen, die Mägde,
Handmaid's Tale.
Genau, die da unterdrückt werden. Das hat ja aus Ihrer Sicht auch ein politisches Vorbild gehabt, dass Margaret Atwood das geschrieben hat.
Genau, und da sieht man auch dran, dass die Science-Fiction-Geschichten auch tatsächlich immer die Ängste, Besorgnisse der jeweiligen Gegenwart spiegeln, weil Margaret Atwood hat das Buch Der Report der Markt ja schon im Jahr 1985 verfasst, und da ging es auch schon los, dass eben die radikalere politische Ideologien, nenne ich es mal, in den politischen Diskurs in den USA eben reingekommen sind. Also das ging damals schon los, und da hatte sie schon diese Sensorik dafür, ne, dass ihr das sehr viel Sorge bereitet hat, und daraufhin fußt dann auch der Roman Der Report der Markt, der ja dann nicht nur dieses politische System hat, ne, also USA ist ja dann eine Theokratie, die Frauen systematisch unterdrückt, sondern eben auch schon diese Umweltaspekte, ne? Also die Umwelt ist ja dann verseucht, was dazu führt, dass die Frauen im Grunde nicht mehr fruchtbar sind und nur noch wenige.
Hm. Es geht aber auch um diese neokonservative Haltung der Evangelikalen zum Beispiel, ne, die ihr da ja, Sorge genau. bereitet hat.
Genau, genau. Und das ist eben auch so dieses Erschreckende, weil Science Fiction sagt nicht die Zukunft voraus. Also das geht immer irgendwie um gegenwärtige Ängste, die dann extrapoliert werden und die können dann sich mehr oder weniger wahr werden oder nicht. Und bei Margaret Atwood kann man ja jetzt tatsächlich sehen, ne, wie die Entwicklungen in den USA sind, dass es durchaus vielen auch Angst macht und man sagt, also da bewahrheitet sich schon einiges aus dem Buch.
Ja, und trotzdem wird es ja auch politisch genutzt, nicht? Also Feministinnen gehen ja auch in der Kostümierung dieses Filmes dann auf Demonstrationen und kämpfen für Frauenrechte. Also es erreicht dann ja doch breite Schichten, die das dann auch wieder für politischen Aktivismus nutzen.
Ganz genau, ganz genau. Und das ist dann vielleicht ne, dieses Positive dran, dass man denkt, okay, also immerhin ist es dann so motivierend, dann tatsächlich in der Gegenwart auch zu handeln.
Und dann gab es ja eine ganze Welle, und das grenzen Sie ja auch ab, der Marvel-Filme, der Superheldinnen und Superhelden. Das ist ja ein bisschen was anderes. Ne? Da startet ein Mensch in dem Film oder eine Figur, es sind ja nicht immer Menschen, und rettet sozusagen den Rest. Das hat ja eigentlich wieder sowas sehr, ja, die Führerfigur, die uns dann rettet und die alles wieder zum Guten wendet.
Ja, das ist natürlich ein ganz, ganz starkes Narrativ oder eine starke Erzählung, also durch die Jahrhunderte und Jahrtausende schon, dieses Heldenepos, ne? Dass dann eben eine Figur dann die Welt rettet oder die Ordnung wiederherstellt. Das steckt tatsächlich ganz tief in uns drin, wenn man die ganzen Geschichten anschaut und liest. Da ist eben jetzt die Frage, ne, bringt uns das noch so viel weiter? Weil in einer komplexen Welt sind jetzt auf jeden Fall, vielleicht waren es auch noch nie, jetzt auf jeden Fall keine einfachen Lösungen mehr möglich. Und da plädieren ja auch neuere Science-Fiction-AutorInnen dafür, weg von dem Heldennarrativ zu gehen und auch mehr Teams zu betonen oder Communities oder demokratische Strukturen, wo Menschen zusammenarbeiten und dann gemeinsam zu Lösungen kommen. Und das, denke ich, ist ganz wichtig, sich da neue Geschichten zu erzählen, dass wir auch in Alternativen denken können. Weil wenn wir immer diese gleiche Geschichte aufgesetzt kriegen, dann nimmt man das als normal hin.
Was ist denn da der Stand der Forschung? Werden wir von sowas tatsächlich beeinflusst in unserer Stimmung? Man hat ja im Moment ein bisschen das Gefühl, dass sich so eine gewisse Melancholie oder ja, Aussichtslosigkeit über die Stimmung legt, zumindest in Deutschland. Kommt das auch durch solche Geschichten?
Also durchaus. Es gibt da Medienwirkungsforschung, die ist aber nicht immer ganz eindeutig, muss man sagen. Aber es gibt auf jeden Fall Befunde, ne, dass man zum Beispiel bei jüngeren Menschen, das ist ja so ein neues Bild der Klimaangst, also das ist tatsächlich verbunden mit dem Klimawandel und was danach passiert, ja diese Angstzustände gibt, was bestimmt auch nicht durch die Pandemie dann befördert wurde. Also dieses Bild gibt's auf jeden Fall. Und da ist dann die Frage, ne, können wir andere Geschichten erzählen, die den jungen Menschen eine optimistischere Zukunftsvision liefern, dass es sich lohnt, sich noch für was zu engagieren. Und das, denke ich, ist da ganz wichtig.
Ja, das nennt man ja sogar Solastanie, ne? Also das hat ja schon einen Fachbegriff, diese Klimaangst. Und bei vielen jungen Menschen ist es ja so, dass sie sozusagen die Fortschritte der Umweltpolitik, die es ja bei der Reinhaltung des Wassers zum Beispiel gegeben hat oder bei anderen Dingen gar nicht mehr sehen, sondern immer diese apokalyptische Vorstellung, wir werden alle zerstört, nicht? Und der Klimawandel wird die Erde zerstören, am Schluss ist nichts mehr übrig.
Absolut, da ist ja auch mittlerweile die Klimabewegung, also Fridays for Future zum Beispiel, ja auch ein bisschen selbstkritischer geworden. Also am Anfang auch wurde ja da ganz stark mit den apokalyptischen Motiven gespielt und dann natürlich auch die letzte Generation oder Extinction Rebellion, die sehr stark auf diese Bilder setzt und mittlerweile auf jeden Fall von Fridays for Futures ist schon Bewusstsein dafür da, dass positive Geschichten erzählt werden müssen, weil die Menschen dann irgendwann dicht machen und paralysiert sind. Also da sind wir wieder bei diesen Dystopien, bei der Übersättigung, bei der Hoffnungslosigkeit und bei diesem Pessimismus. Wenn ich gar nicht mehr das Gefühl habe, dass meine Handlungen was Positives bewirken können, dann bin ich im Grunde in einer Lethargie, ne? Und will auch gar nichts mehr machen. Und es ist, glaube ich, ganz wichtig, diese positiven Geschichten, die es ja auch gibt, das ist ja, ne, ist ja auch tatsächlich wahr und keine Erfindung, die, glaube ich, können wirklich motivierend sein.
Ja, das passt ja auch zu der Wahrnehmung von Nachrichten, ne? Weil die neuesten Befunde des Reuters News Reports, Data Reports zeigen, dass sich immer mehr Menschen ja von den klassischen Nachrichten abwenden, weil sie das Gefühl haben, das ganze Elend nicht mehr zu ertragen. Also sie gucken seltener rein, sie wünschen sich mehr positive Geschichten. Sie nehmen die ganzen negativen Nachrichten so wahr, dass sie gar nicht reflektieren, strategisch analysieren und dann vielleicht sagen, okay, das ist jetzt so, aber vor 100 Jahren hatten wir noch ganz andere Probleme, sondern sich davon auch überwältigt fühlen.
Ja, durchaus. Und klar, das wissen Sie dann wahrscheinlich besser als ich, ne? Die ganzen Bewegungen auch mit konstruktiverem Journalismus oder auch da mal so neue Sparten oder neue Themen oder Thementage auch einzuführen, wo man sagt, gut, es geht jetzt mal explizit um Gemeinnützigkeit, wer engagiert sich ehrenamtlich oder wirklich Leute in der Gesellschaft was Positives bewirken, um sich da auch mitnehmen zu lassen. Ne, weil, wie gesagt, der Bias ist ja nicht aufs Gute. Wir haben ja wirklich eine Neigung, ein Bias aufs Negative. Also ich glaube, dieser alte Slogan, Bad News is Good News, der gilt noch. Und ich denke, es gilt, da wirklich einen Ausgleich zu schaffen, auch mal mit den guten Geschichten, die erzählt werden können und die ja da sind, wo ja Menschen das wirklich vorleben.
Kommen wir nochmal zum Thema Science Fiction. Was wäre denn eine Geschichte, die nicht so dystopisch wäre? Gibt es das schon? Sie haben erzählt, non-dystopische Geschichten, die vielleicht mehr Teams darstellen, die etwas erreichen?
Genau, das ist das Kernthema eben von meinem Buch Zukunft ohne Angst, wo ich ein neues Genre definiere, das sich Antidystopie nennt und das eben auch zu unserer Zeit spricht. Also wir sind eben nicht in Utopien, wo man sich eine ganz positive Zukunft ausmalt und gar nicht weiß, wie komme ich denn da eigentlich hin? Das ist ja oft so ein Problem von Utopien, ne? Dass dann Gesellschaften beschrieben werden und man weiß gar nicht, aber von hier auf jetzt, wie kann denn der Weg da sein? Sondern wo Science Fiction, häufig spielt ja Science Fiction in der Zukunft, dann eben dystopische Zustände ausmalen, die vielleicht auch noch schlimmer sind als unsere Gegenwart, aber Menschen sich da eben aktiv für eine bessere Welt trotz aller Widerstände einsetzen. Und das bewirkt auch was. Also nicht wie bei 1984 von George Orwell, ne, wo es auch den Widerstand gibt und dann am Ende bewirkt ja gar nichts, sondern zeigt die Übermacht des Systems, sondern das bewirkt etwas. Und das Hauptbuch oder das Referenzwerk, das ich betrachte, das hat auch einige Bekanntheit erlangt, ist von Kim Stanley Robinson, das Ministerium für die Zukunft. Das kam 2020 raus, auch zur Pandemiezeit. Und da macht der Autor eben den globalen Entwurf auf, von der Nahzukunft bis ins Jahr 2050. Und da handeln die Menschen auf allen Ebenen, ne, höchster politischer Ebene bis auf Community-Level, probieren ganz viel aus, haben keine Angst vor dem Scheitern. Es gibt soziale Innovationen, wirtschaftliche Innovationen, wissenschaftliche Innovationen, wo zum Beispiel digitale Carbon Coins entwickelt werden, eine CO2-Besteuerung. Es gibt auch Geoengineering, es gibt Wildlife-Korridore, regenerative Energien. Also alles als richtiges Mosaik gedacht. Und dieses Gemeinsame führt dann zu Lösungen, die Welt ein Stück besser machen, aber nicht perfekt. Also am Ende des Buches gibt's noch genügend Probleme, die gelöst werden müssen, aber man hat irgendwie so einen Tatendrang, ne? Man kann was machen. Und auch in dem Buch, weil Sie es nochmal sagten mit dem Team, Es gibt natürlich immer Protagonistinnen und Protagonisten in den Büchern, das ist klar. Aber da ist es auch so, dass die mit ganz vielen zusammenarbeiten und tatsächlich Communities bilden, solidarisch sind, versuchen, Strukturen zu schaffen, wo man auch aufeinander aufpasst und Acht gibt, um eben diese optimistischere Vision von der Zukunft zu erzeugen.
Also, dass man auch in einem Buch oder in einem Film einen Ausblick sieht, was es denn noch für Handlungsspielräume gibt.
Genau, tatsächlich. Und da ist es wirklich so, also es stand auch auf Barack Obamas Reading List, ne? Das ist ja dann immer so eine Adelung, aber das Buch wurde auch im Feuilleton vom Klimaaktivismus stark aufgegriffen und da war auch in dem Moment, hatte man auch das Gefühl, also 2020, wenn man zurückdenkt vor 5 Jahren, da war auch noch zum Beispiel das Thema des Klimawandels war ja wahlbestimmend in Deutschland und da hatte ja das tatsächlich so einen optimistischen Schub zu der Zeit.
Glauben Sie, dass die Pandemie irgendwas ausgelöst hat? Also in der Vorstellung, jetzt werden unsere schlimmsten Science-Fiction-Filme wahr und dass die Pandemie diese Hoffnungslosigkeit noch verstärkt hat?
Ein Stück weit denke ich schon. Es war dann auch zur Zeit der Pandemie, vor allem dann am Beginn und immer wenn wieder Lockdowns war, wurde ja immer stark auf Science-Fiction-Geschichten verwiesen. Dann wurden diese ganzen Pandemie-Filme wieder ausgegraben, in Büchern wurde geguckt, wer hat denn schon irgendwas vorhergesagt. Wie gesagt, Science-Fiction sagt nichts vorher, aber irgendjemand hat ja immer irgendeine Idee. Auf jeden Fall ist es so mit Corona, dass ja da ganz viel auch noch nicht aufgearbeitet ist. Und auch diese Idee, das finde ich ganz wichtig, dass man selbst für sich erstmal Vorräte oder erstmal für sich ein gutes Auskommen kriegen muss. Also wir hatten ja dann, dass die ganzen Supermärkte leer gekauft waren. Das kann man sich ja jetzt nicht mehr vorstellen. Das wirkt ja wirklich sehr, sehr lang zurück. Und das ist schon auch dann immer so ein klassisches Science-Fiction-Bild, vor allem aus der US-Prepping-Szene, für sich selbst erstmal gucken, dass man durchkommt und dann die Vorräte verteidigen. Und da gibt's auch...
Das hat ja was sehr Archaisches, ne?
Was sehr Archaisches. Und da gibt's eben jetzt auch diese antidystopischen Geschichten von mehr Solidarität. Also es gibt in Deutschland, also auch in anderen Ländern, ja auch diese Bewegungen vom solidarischen Prepping, also so bewusst gegen dieses, ich baue mir selbst meinen Bunker und sorge dann nur für mich, sondern wie kann ich denn in einer Notsituation, also sei es Corona, aber sei es auch zum Beispiel eine länger anhaltende Hitzewelle, die wir jetzt schon auch spüren, was kann ich da für Strukturen aufbauen, um aufeinander Acht zu geben, um aufeinander zu gucken, vielleicht mal beim Nachbarn zu klingeln und das auch strategischer auf einer höheren Ebene zu installieren, dass eben in dem Notfall man sich nicht daheim einigelt und versucht, sich selbst zu schützen, sondern rausgeht und versucht, anderen zu helfen. Und das, finde ich, hat die Corona-Pandemie wirklich sehr stark uns gezeigt. Und ich hoffe, wir haben da auch Lehren draus gezogen, dass aus dem Positiven, Menschen haben ja dann stark aufeinander aufgepasst, das Positive mitzunehmen und das Negative hoffentlich nicht mehr zuzulassen.
Ja, beim Thema Katastrophenschutz, das haben wir zumindest gemerkt, sind wir ja absolute Anfänger, ne?
Leider ja. Also da ist im Grunde ist natürlich auch jetzt gerade viel im Gange. Also die Städte arbeiten ja oder haben schon Hitzeschutzpläne und so weiter. Aber natürlich, wenn man die ganzen Bedrohungslagen denkt, da glaube ich, müssen wir auch viel antidystopisch denken, um uns gegen die Bedrohungen zu wappnen.
Sehen Sie denn in der Szene schon so eine Hinwendung zu solchen antidystopischen Themen? Also ist es so, wenn man eine sehr große Wohlstandsgesellschaft hat, dass man dann eher so Schreckspenster braucht, fiktional, und wenn es dann sozusagen eine schwierige Zeit ist, braucht man eher was zur Beruhigung?
Ich glaube, das ist immer so eine Frage der Perspektive. Also Gesellschaften sind ja auch nicht homogen. Auch die Science-Fiction ist nicht homogen, ne? Also wir sind ja alle so unterschiedlich und es gibt so viel unterschiedliche Erzählungen, die draußen sind. Also was ich auf jeden Fall schon merke, dass ich hatte jetzt auch einige Veranstaltungen und Lesungen und so weiter, dass diese Idee von dem antidystopischen Denken, also es ist nicht alles perfekt, wir leben schon in einer Welt, wo sehr viel zum Negativen sich wenden könnte und da stellen wir uns jetzt bewusst dagegen und versuchen trotzdem oder gerade deswegen optimistisch zu sein, dass diese Idee schon stark verfängt. Und da kann man dann auch von den Science-Fiction-Geschichten weggehen und es im Alltag testen, also in der eigenen Lebenswelt. Ich habe dann im Buch auch am Ende so ein paar Beispiele gemacht, dass es wirklich ein ganz pragmatischer Ansatz ist, auf allen Einflussstufen, also das kann ich bei mir sowohl in der Nachbarschaft, ne, oder auf Unternehmensebene, wenn ich da eine höhere Position habe oder in einer globalen NGO oder in einem kleinen Verein, man kann sich immer engagieren. Und ich denke, das Antidystopie ist dann einfach so ein Schirm, wo man sich drunter stellen kann. Aber es gibt auch zum Beispiel in der Zukunftsforschung gibt es auch den Begriff der Realutopien. Also da steckt ja auch schon real drin, was ich vorher meinte, ne, dass die Utopie immer so unerreichbar erscheint und wie kommen wir denn dahin? Und da ist die Idee, sich auch jetzt in der Welt hier reale, utopische Gemeinschaften zu bauen, um es da auch besser zu machen. Und das ist genau auch der antidystopische Ansatz oder auch dieses solidarische Prepping oder auch Nachbarschaftshilfe. Also ich sehe das tatsächlich als so ein inspirierendes und motivierendes Gedankengebäude oder so ein Gedankenexperiment, um ins Handeln zu kommen. Und ich denke, da kann sich ganz viel drunter stellen.
Es sind ja vor allen Dingen auch junge Menschen, nicht, die von solchen Geschichten fasziniert sind, die auch einen Ausblick suchen in die Zukunft. Sehen Sie da bei Social Media auch gewisse Bewegungen, die in die Richtung gehen?
Oh, bei Social Media. Ja, das ist natürlich, gerade sind ja die Nachrichten wieder voll über die negativen Auswirkungen von Social Media. Es gibt ja auch Studien, ne, dass seit einigen Jahren ja die jungen Menschen entgegen vorherigen Trends immer unglücklicher werden und Experten setzen den Beginn ja auch mit der Popularisierung von Social Media. Ne? Also dieses immer auf Polarisierung, auch dieser ganze Schönheitskult, dieses, dass man sich minderwertig fühlt und so weiter. Social Media kann natürlich auch positive Effekte haben. Klar, man kann sich viele Tipps holen. Aber im Grunde arbeiten die Algorithmen ja schon auf einfach eine gewisse Gegnerschaft immerhin. Ne? Und die Wut, Hass und Hetze und so weiter kriegen einfach die größten Klickzahlen, weil das die größten Emotionen erzeugen. Aber es gibt, das finde ich auch eine ganz interessante Entwicklung, im Moment ja auch viele Initiativen in Deutschland, die ja versuchen, mehr alternative Social Media zu nutzen. Ne, also weg von den großen Angeboten der Tech-Konzerne hin zu auch wiederum, kann es vielleicht auch solidarischeren Netzwerken nennen, die eben nicht profitorientiert sind. Und hier kann man ganz andere Logiken installieren. Also man spricht da ja vom Fediverse. Und da kann man das Ganze nach anderen Logiken aufbauen. Also die mehr auf Community Management, mehr auf Kooperation gehen und nicht auf dieses Aufmerksamkeit, Polarisierung. Und da sind einige junge Menschen auf jeden Fall sehr, sehr fit. Aber ja, es geht auch nicht immer um die Jungen, ne? Also die Älteren sind ja auch genauso in den sozialen Netzwerken aktiv und verlieren sich da auch manchmal in dunklen Rabbit Holes. Also da ist noch einiges zu machen, aber auch ein ganz, ganz großes Potenzial.
Zum Schluss noch die Frage als Politikwissenschaftlerin, was hat Sie da an diesem Science-Fiction-Genre so interessiert?
Ja, gar nicht mal so die Technik, ne? Das können Sie sich denken, weil sonst hätte ich vielleicht dann nicht Politikwissenschaft studiert, sondern wäre jetzt Ingenieurin oder so oder Computer Scientist, who knows. Was mich bei der Science Fiction von Anfang an so begeistert hat, ist die Möglichkeit, sich neue gesellschaftliche Arrangements zu denken. Also ich war ja auch als Kind sofort Star Trek-Fan von der nächsten Generation mit Jean-Luc Picard. Und auch da hat mich gar nicht so interessiert, was ist jetzt das mit dem Warp-Antrieb oder mit dem Beamen, fand ich nicht so spannend, sondern wirklich, wie kann so eine Gesellschaft organisiert sein, wo es keine Knappheit mehr gibt, wo man ja von dem Postkapitalismus spricht, wo es um Menschenrechte und Vernunft und Wissenschaft und so weiter geht. Was heißt es denn dann für eine Gesellschaft? Und diese Fragen ziehen sich ja immer wieder durch. Und das finde ich eben auch bei der Antidystopie so spannend, ne? In den Büchern, also sei es Ministerium für die Zukunft oder andere. Was sind da für neue gesellschaftliche Möglichkeiten denkbar, wo wir vielleicht ja viel solidarischer zusammenleben können?
Die Politikwissenschaftlerin Isabella Herrmann war das im Gespräch mit Verena Gonsch. Von Isabella Herrmann ist kürzlich im Ökom Verlag das Buch Zukunft ohne Angst erschienen. Wie Antidystopien neue Perspektiven eröffnen. 120 Seiten, Kosten gebunden, 19 Euro, als EPUB oder PDF 14,99 Euro.
NDR Kultur.